Ich glaube, es geht noch nicht mal, ohne dass man sich mit dem Osmanischen Reich mal beschäftigt. Also das ist, soweit ich jetzt den Überblick habe, nicht unbedingt ein großer Schwerpunkt im Lehrplan in Deutschland. Und das ist eigentlich auch ein bisschen seltsam. Ich glaube, dass darüber dann vieles irgendwie auch nochmal anders zu verstehen ist. Und ich glaube, dass es gut ist, sowas zu wissen, um auch irgendwo anzuknüpfen oder um auch zu verstehen, woher kommt jetzt irgendwie was oder wie hängt was zusammen. Ich denke schon, dass man darüber Verbindungslinien herstellen kann, ja.
Das sagt Tanja Lenoweit über eine Lücke in der politischen Bildung im Schullehrplan der Schulen. Tanja Lenoweit arbeitet beim MINUA Projektkontor für Bildung und Forschung. Ich bin Azadeh Peschman und das ist Folge 2 des Podcasts zur Blickwinkeltagung. Die Blickwinkeltagung ist ein jährliches Antisemitismus- und Rassismuskritisches Forum für Bildung und Wissenschaft, organisiert von der Bildungsstätte Anne Frank und findet seit 2014 mit wechselnden Schwerpunktthemen, wechselnden inhaltlichen PartnerInnen und an wechselnden Orten statt. Und im Juni 2023 hat die Blickwinkeltagung in Hamburg zum Thema umkämpftes Erinnern, Gedenken an Nationalsozialismus und Kolonialismus stattgefunden. Es gab dort nicht nur Vorträge und Podiumsdiskussionen, sondern auch Vertiefungsangebote und Exkursionen, zum Beispiel die Möglichkeit, zur Gedenkstätte Neuengamme zu fahren. Und Tanja Lenoweit hat eine dieser Vertiefungsangebote geleitet, und zwar multiperspektivische Ansätze in der Erinnerung an die Shoah. In dieser Podcast-Folge, in dem Gespräch mit Tanja Lenoweit, ging es unter anderem um ihre praktischen Erfahrungen bei MINUA und was sie dort konkret macht. Das beschreibt sie am Anfang dieser Folge.
Also mein Name ist Tanja Lenoweit. Ich arbeite hier bei MINUA Projektkontor für Bildung und Forschung und mache Projekte, die im Bereich der politischen oder teilweise sogar historisch-politischen Bildung angesiedelt sind. Ich bin von Hause aus Kulturwissenschaftlerin, habe lange auch freiberuflich gearbeitet bei unterschiedlichen Trägern, eigentlich mit Schwerpunkt schon historisch-politische Bildung, auch immer so Schwerpunkt Antisemitismuskritik, Nationalsozialismus, aber auch Gender, aber auch Migration. Und das kann ich hier bei MINUA ganz gut in meinen Projekten auch verbinden.
Der Titel der Tagung ist der Umkämpftes Erinnern, Gedenken an Nationalsozialismus und Kolonialismus. Wie nimmst du das wahr? Wie umkämpft ist dieses Erinnern?
Also, so wie ich das jetzt auch auf der Tagung nochmal wahrgenommen habe, gerade auch bei, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das Panel moderiert hat, bei dem es aber auch Jürgen Zimmerer da waren und auch Micha Brumlik, da bin ich fast ein bisschen erschrocken, weil ich das Gefühl hatte, so, da ist so, ich habe schon das Gefühl gehabt, viel Wut wahrzunehmen. Und meine Wahrnehmung ist, es ist immer auch eine Frage von, wer wird gehört oder wer fühlt sich gehört, wer wird nicht gehört. Und ich habe den Eindruck, dass viel von dieser Wut oder vielleicht auch Frustration, die da ist, kommt auch aus diesem Gefühl heraus, nicht gehört zu werden, nicht wahrgenommen zu werden. Also es gibt ja jetzt eigentlich schon sehr lange diese Diskussion auch Gleichsetzung oder Vergleich und so weiter. Das finde ich eigentlich ziemlich überflüssig, weil ich denke, diese Aussagen, die es dann auch manchmal gibt, man kann den Holocaust nicht vergleichen, ist natürlich blödsinnig, weil das die ganze Zeit gemacht wird. Auch in der Aussage, der Holocaust ist einzigartig, das kann man ja auch nur sagen, wenn man es vergleicht. Also Vergleich ist ja da, Vergleich ist auch wichtig, auch um Strukturen zu sehen, auch um Unterschiede zu sehen, also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu sehen. Und umkämpft ist es aber, glaube ich, trotzdem, oder es macht irgendwie trotzdem immer den Eindruck, also viele von den Stimmen finde ich interessant oder finde sie auch wichtig und finde auch so wichtig, dass sie Gehör finden. Aber es gibt auch Stimmen, dieser Katechismusvergleich beispielsweise, das finde ich recht überflüssig. Also damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Ich glaube, es ist gut, dass es die Auseinandersetzung gibt. Ich finde es auch gut, dass es bei der Blickwinkeltagung stattfindet, dass es immer wieder da ist. Und ich glaube, Erinnerung ist halt nun mal was wir aushandeln müssen. Also die Gesellschaft verändert sich, der Zeitabstand wird länger. Themen, die lange nicht ausreichend gehört wurden, ploppen jetzt auf. Ich finde, es ist wichtig, sich darüber auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie gut das dann teilweise funktioniert und inwieweit es dann doch in Grabenkämpfe abrückt. Also sich gegenseitig zuzuhören oder auch Dinge vielleicht mal auszuhalten, die vielleicht der eigenen Einstellung, der eigenen Wahrnehmung zuwiderlaufen, gehört für mich ein Stück dazu. Also es gibt natürlich irgendwie rote Linien, aber prinzipiell, finde ich, muss man sich schon auch so ein bisschen in Geduld üben oder Toleranz üben oder auch irgendwie in diesem sich gegenseitig zuhören.
Florian Zabranski von der Bundeszentrale für politische Bildung hat zu Beginn der Tagung gesagt, dass es oftmals keine kohärenten Antworten gibt und politische Bildung die Möglichkeit bietet, Ambiguitätstoleranz zu fördern und Konflikte auszuhalten. Kannst du damit etwas anfangen?
Ja, auf jeden Fall. Also Ambiguitätstoleranz ist eigentlich genau das richtige Stichwort. Genau das ist es, darum sich zusammenzusetzen und drüber zu reden und auch was auszuhalten. Bei dem einen Panel hatte ich schon das Gefühl, dass das waren mir teilweise ein bisschen zu viel Grabenkämpfe. Also ich finde, Meron Mendel hat es gut moderiert und auch irgendwie immer wieder gut aufgefangen. Aber letztendlich bin ich doch auch ein bisschen erschrocken über die Stimmung, die ich da vorfand.
Wenn du diese Tagung dir jetzt irgendwie anschaust im Hinblick auf deine eigene Praxis in der politischen Bildungsarbeit, hat etwas aus dem Diskurs, der dort geführt wurde, hat das etwas mit deiner Arbeit zu tun?
Ja, es hat schon viel mit meiner Arbeit auch zu tun. Also ich bin da auch nicht, also ich würde selber mich ungern festlegen lassen auf irgendwas, was ich vor einem Jahr gesagt habe oder so, weil ich mich selber da als im Prozess und als Lernende letztendlich auch empfinde, dass ich schon so ein Gefühl habe von, ja, da ich habe selber blinde Flecken, die manchmal so banal sind, dass ich sie dann erst recht übersehe und dann jemand brauche, der mich darauf hinweist, was ist das jetzt irgendwie für eine Haltung oder wo muss ich danach gucken? Also sozusagen einfach wirklich mal hinzugucken und das dann zu sehen, was ist da wirklich und dann auch so zu sehen, okay, wo sind jetzt hier in der historisch-politischen Bildung eigentlich unsere Lehrstellen noch? Also was ist eigentlich Wissen, was wir nicht haben und haben müssten, um mit Menschen wirklich auf Augenhöhe über Erinnerungskultur zu sprechen und so weiter, anstatt wie es ja damals, also ich möchte nicht auf alte Aussagen festgelegt werden, ich sollte auch andere Leute nicht auf alte Aussagen festlegen, aber es gab ja schon auch damals die zumindest relativ spontane Reflex, die müssen jetzt alle Holocaust lernen oder so. Genau, also einfach da nochmal zu fragen, wie kann sowas eigentlich funktionieren und wie gehen wir jetzt mit Erinnerungen in der postmigrantischen Gesellschaft um? Mit der Erinnerung an den Holocaust auch, an die Shoah, was ja ganz wichtig ist, letztendlich auch, was für Deutschland natürlich konstitutiv ist, aber wie kann es funktionieren?
Also die Frage, die du gerade gestellt hast, interessiert mich natürlich besonders. Wie kann das denn funktionieren?
Tja, also ich glaube, so die Lösung aus dem Hut habe ich auch nicht. Ich glaube, mit Öffnung oder im Kleinen, wie ich das jetzt bei meinen Projekten probiere, ist tatsächlich mit Zuhören oder dem Versuch irgendwie zu gucken, was ist denn der richtige Zugang? Also was sind die Fragestellungen, die Menschen auch interessieren und wie müssen eigentlich auch Fragestellungen sein, damit auch Menschen, die zuwandern, sich an diesen Diskursen beteiligen können? Also das würde ich jetzt irgendwie als einen Punkt sehen. Also in dem Projekt, das ich jetzt mache, Connect, was jetzt neu anfängt, wird es eigentlich recht konkret. Also wo es ist jetzt an einem Start, ich kann jetzt also sozusagen noch keine Erfahrungen berichten, aber das ist der Versuch mit einer Gruppe von Menschen, die zugewandert sind aus dem arabischsprachigen Raum. Das hat einfach auch, das hat jetzt nicht Stigmatisierendes, sondern dass es irgendwie so einen gemeinsamen Erfahrungswert oder auch gemeinsame Sprachbasis im Zweifelsfall auch gibt, zum Beispiel einfach mal auszuwerten oder zu gucken, wie laufen Workshops an Gedenkstätten ab? Funktionieren die irgendwie eigentlich? Also angefangen von den Materialien, die ja irgendwie übelstes Nazi-Vokabular zum Teil haben. Wie ist es für Menschen, die gerade erst Deutsch lernen, die diese Sprachsensibilität nicht haben? Stimmen die Fragestellungen? Also wie kann das eigentlich so gemacht werden, dass es relevant ist für Leute, die zuwandern? Und wiederum auch, wie kann diese Art von Workshop auch rassismuskritisch sein? Also wie können die ablaufen, damit es irgendwie keine Spezialseminare werden für Menschen aus dem arabischsprachigen Raum in der Idee, dass man da jetzt besonders antisemitismuskritisch vorgehen muss? Also wie kann man sich dessen bewusst sein, dass man das auch rassismuskritisch sozusagen angehen muss. Also das ist jetzt der Versuch von diesem neuen Projekt, das also wirklich einfach auszuprobieren. Wie ist es letztendlich und was ist vielleicht das, was Menschen, die in der direkt an Gedenkstätten, weil sich das richtet sich jetzt eben an, also hat jetzt den Fokus auf Gedenkstätten, aber auch die sonst in der historisch-politischen Bildung tätig sind. Was ist vielleicht das, was wir jetzt alle uns auch noch drauf schaffen müssen? Wessen müssen wir bewusst sein und was müssen wir noch lernen? Also das ist tatsächlich der Versuch, das mal praktisch umzusetzen. Also ich muss dazu sagen, dass ich mit, also auch in meiner politischen, historisch-politischen Bildung eigentlich fast immer mit Erwachsenen arbeite. Also meine Zielgruppe sind nicht Jugendliche. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied.
Und hat das auch nochmal so ein bisschen die Leerstellen für dich aufgezeigt? Also die es vor allem, also zwar in der politischen Bildung vielleicht auch gibt, aber vielleicht auch generell in der Erinnerung an den Holocaust, dass man zum Beispiel nicht so viel weiß über jüdische Geschichte in Syrien, Juden und Jüdinnen in Marokko zum Beispiel.
Ja, also ich würde auf jeden Fall, würde ich irgendwie schon so sehen. Also ich glaube, das ist hier in der sozusagen Mehrheitsgesellschaft eine Leerstelle. Also gibt es darüber irgendwie auch nicht unbedingt ein Wissen. Also es gibt natürlich immer Leute, die sich damit beschäftigt haben. Aber ich glaube, es ist kein Standardwissen, was man einfach irgendwie hat oder was irgendwie so eine Assoziation ist, Juden in arabischsprachigen Ländern. Also das ist es irgendwie nicht. Aber ich hatte auch das Gefühl, also wir haben da ja auch Recherchen dazu gemacht. Wir haben die online gestellt. Wir haben eine Ausstellung dazu gemacht. Also eine Frau, die wir noch gefunden haben, die in Syrien lebt, die also in Damaskus lebt, die Zugang hatte zu den wenigen Juden, Jüdinnen, die es da noch gab, hatte dann für uns so eine Recherche gemacht als Nicht-Jüdin und auch Interviews gemacht. Das haben wir online gestellt und dann kam eine Anfrage aus Köln von jemand, also auch einem Syrer, der eine Ausstellung machen wollte zu Syrien. Die hieß Syrien gegen das Vergessen, aber es ging irgendwie nicht, dass man den Krieg vergisst, sondern es ging irgendwie, es war eine Ausstellung, die war gedacht, vor allen Dingen Syrer und Syrerinnen abzuholen und sie auch nochmal zu erinnern, was das für ein Land ist, was ihre Heimat ist, also auch für die Kinder und so. Und die wollten einen Bereich zu Religion machen und er meinte dann, sie haben gar nicht wirklich was anderes gefunden. Und dann haben wir da mitgearbeitet dann auch, also ein Teil dieser Ausstellung, wir haben einen schönen zentralen Platz dazu gekriegt und das war wichtig für die Leute, die da hinkamen. Also von dem Feedback, was wir dann gekriegt haben, war das auch, dass es so, es gibt einen Bedarf, das irgendwie zu wissen. Also es ist auch für die Leute gut, das abzuholen. Das ist, glaube ich, einfach für alle gut, so den Horizont zu erweitern. Also sowohl für die Syrer oder Syrerinnen. Ich glaube, es gibt von den Interviews her, die wir gemacht haben, gibt es diese Narrative in den Familien, die auch teilweise so, finde ich, nostalgisch auch schon irgendwie sind. So, dass es gibt so bestimmte, haben auch Sina Arnold und Jana König in ihren Interviews festgestellt, also dass es immer so eine Erinnerung gibt an so einen jüdischen Arzt, wo man dann irgendwie auch denkt, klingt jetzt auch schon fast wie so eine Figur oder so. Aber ja, also dass man sich daran erinnert, dass es sowas gab und dass es auch was mit Vermissen zu tun hat. So eine, vielleicht eine Idealisierung teilweise, eben aus nicht-jüdischer Perspektive, aber schon auch so ein Verlustgefühl eigentlich mitschwingt, letztendlich auch.
Was auch immer wieder auf der Tagung aufkam, war der Punkt, dass die Erinnerung an den Holocaust auch dazu dienen könnte, die Verbindungslinien hin zum Kolonialismus auch aufzuzeigen. Ist das etwas, was auch eine Rolle spielt jetzt in den Projekten, also in den Projekten Connect oder in Gang der Geschichten?
Also ich glaube, um diese komplexen Probleme diese komplexen Fragestellungen zu verstehen, geht es gar nicht anders, als sich mit der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Ich glaube, es geht noch nicht mal, ohne dass man sich mit dem Osmanischen Reich mal beschäftigt. Also das ist, soweit ich jetzt den Überblick habe, nicht unbedingt ein großer Schwerpunkt im Lehrplan in Deutschland. Und das ist eigentlich auch ein bisschen seltsam. Ich glaube, dass darüber dann vieles irgendwie auch nochmal anders zu verstehen ist. Und ich glaube, dass es gut ist, sowas zu wissen, um auch irgendwo anzuknüpfen oder um auch zu verstehen, woher kommt jetzt irgendwie was oder wie hängt was zusammen. Ich denke schon, dass man darüber Verbindungslinien herstellen kann, ja.
Wenn man sich anguckt, wie viele Projekte ihr umsetzen könnt, dann kriegt man den Eindruck, dass das, was ihr macht, also die Arbeit, die ihr macht, auf offene Ohren stößt und dass das ziemlich erfolgreich ist und das in einer Zeit, wo man nicht unbedingt das Gefühl hat, dass politische Bildungsarbeit eher so stark im Fokus steht, wenn man jetzt überlegt, wo Gelder gekürzt werden. Täuscht dieser Eindruck?
Ich glaube, Minor ist da ein bisschen so eine Sonder, ist da nicht unbedingt jetzt so repräsentativ wie andere Organisationen, weil der Schwerpunkt der Arbeit ja wirklich direkt in so einer Beratungsarbeit auch ist oder in diesen ganzen Social-Media-Geschichten. Und die politische Bildung, ich glaube, mit der politischen Bildung, die wir ja machen, sind wir schon erfolgreich. Was Minor da auch so besonders macht, ist, dass wir sozusagen mit den Menschen, die wir dann an diesen Projekten beteiligen, auch durch diese, letztendlich vielleicht auch durch die Beratungsprojekte tatsächlich einen Zugang auch haben. Oder dass es so eine, sind jetzt nicht unbedingt Projekte, die am grünen Tisch entstehen und man sich überlegt, also gibt es ja auch.
Was heißt grüner Tisch?
Naja, ich meine so Projekte, wo man so da sitzt, was wäre eigentlich schick und was sollte man machen? Also Projekte, die vielleicht dann...
Ja, so Prestigeprojekte.
Ja, oder die so ein bisschen in Gefahr laufen, paternalistische Projekte zu sein. Also zu denken, was sollen die jetzt lernen oder was wäre jetzt gut für eine bestimmte Zielgruppe? Und der Ansatz von dem Träger ist schon auch letztendlich... immer die Frage, für wen machen wir das? Also tatsächlich die Beteiligten im Blick zu haben, also da dran zu bleiben. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass andere Träger das nicht machen, aber ich glaube, dass wir schon, also allein von unserem Team her, schon sehr divers einfach sind. Und nicht unbedingt, also die wenigsten Leute, die hier arbeiten, kommen jetzt direkt aus der politischen Bildung, aber es ist einfach ein Bereich, der im Prinzip da auch ein bisschen wächst eigentlich, ja.
Ich wollte noch auf einen anderen Punkt zurückkommen. Bei der Tagung, du hast ja gesagt, es war so ein bisschen dieser Eindruck von diesem Grabenkampf. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, dass es so eine sehr starke Konkurrenz auch irgendwie aufgemacht wird. Zumindest als es dann bei dem Symposium auch zur Fragerunde ging und es dann so ein bisschen darum ging, ja, sollen jetzt irgendwie Menschen, die an die Shoah erinnern, an den Holocaust erinnern, auch noch Kolonialismus abdecken zum Beispiel, mhm. Wie geht man damit um? Verena Haug hat von der Ressource Zeit auch gesprochen. Mhm. Also klar, Menschen haben begrenzte Zeit, vor allem wie in deinem Fall bei der Zielgruppe Erwachsene. Da ist ja vielleicht sogar, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich die Ressource Zeit noch enger irgendwie begrenzt. Siehst du dieses Problem?
Ist das so? Ja, ich meine, wenn man jetzt nochmal, der hat ja auf dieser Tagung jetzt nicht wirklich eine große Rolle mehr gespielt, aber wenn man jetzt nochmal auf Frostberg zurückkommt, der dann ja sagt, dass Erinnerung ist kein Kuchen, den man irgendwie aufteilt und dann ist er weg, sondern es ist eigentlich für alle da. Also wenn es um Ressourcen geht, ist es halt doch begrenzt letztendlich. Also wer kriegt Gelder für was? Oder bestimmt schon auch ein bisschen die Frage, was ist gerade jetzt mehr angesagt oder was ist jetzt gerade mehr im Fokus, um das ein bisschen wertneutraler, ich will gar nicht werten, also worauf wird der Fokus jetzt mehr gesetzt? Und ich glaube, es ist vor allen Dingen tatsächlich in der außerschulischen Bildung mit Jugendlichen auch nochmal, ist es, glaube ich, nochmal ein stärkeres Thema. Also du meintest jetzt mit Erwachsenen, klar, die arbeiten, diese Geschichte- und Perspektiven-Seminare haben wir samstags gemacht. Aber ich denke, Jugendliche haben Schule und haben teilweise Ganztagsschule. Und es gibt ganz viele, die noch Projekte mit ihnen machen sollen. In welcher Zeit soll das eigentlich irgendwie stattfinden? Wahrscheinlich tendenziell eher nicht am Wochenende und so, ne? Also ich finde, Zeit ist schon eine Ressource. Selbst wenn man Geschichtsunterricht guckt, wo ich denke, okay, so Osmanisches Reich wäre schon gut, das mal irgendwie ein bisschen deutlicher in den Lehrplan aufzunehmen oder das auch so aus so einer eurozentristischen Perspektive vielleicht ein Stück weit mal rauszukommen. Mein Eindruck ist letztendlich auch, so über mein Alter letztendlich. Man hat jetzt irgendwie nicht nur den Nationalsozialismus und die Nachkriegsgeschichte, man hat ja mittlerweile auch die DDR-Geschichte und so. Es ist ja sozusagen auch mehr, was dazukommt, was relevant ist, was auch relevant ist, um die Gegenwart zu verstehen. Und es werden ja nicht mehr Schuljahre oder so, ne? Oder es werden nicht mehr Stunden. Also von daher die Ressource, finde ich, die Ressource Zeit ist schon ein großes Thema.
Ja, jetzt Minor kriegt sehr viele oder relativ viele Projekte umgesetzt, wenn man sich zumindest eure Internetseite anguckt und sich ansieht, in wie vielen Projekten ihr drinsteckt, welche entwickelt. Und du hast Connect erwähnt, was jetzt startet. Gleichzeitig sind wir in einer gewissen politischen Zeit. Also wir nehmen jetzt das Interview auf, wo Umfrageergebnisse diskutiert werden von 20% AfD zum Beispiel. Hast du die Befürchtung, dass diese politische Stimmung auch beeinflussen könnte, ob ihr zum Beispiel bestimmte Gelder bewilligt bekommt?
Also ich denke, wenn das denn so wäre, dass bei der nächsten Wahl die AfD so einen hohen Anteil hat und es eher eine CDU gibt, die Richtung Merz marschiert als Richtung Röttgen beispielsweise, dann würde ich irgendwie schon denken, dass das tatsächlich Auswirkungen haben würde, weil die politische Bildung ist sicher eins der Themen, an die die AfD sehr gerne rangehen würde. Also ich glaube, so diese auch tatsächlich finanziellen Ressourcen sind sicher auch eine Frage ohne die AfD einfach, weil es gibt einfach auch viele andere Themen letztendlich und es gibt die Klimakatastrophe, die sicher auch nochmal sehr viel mehr Geld kosten wird, je länger man sie nicht wirklich irgendwie mal angeht, sozusagen den Klimawandel. Es ist ein Thema, was ich recht schwierig finde, weil ich habe so dieses Gefühl, dieses immer wieder diese Umfrageergebnisse zu hören, macht mich auch tatsächlich so ein bisschen wütend, weil es irgendwie auch, glaube ich, also mein Eindruck ist, die AfD macht sehr viel Politik, ohne in der Politik zu sein, weil immer wieder auf sie reagiert wird und dass jetzt immer wieder darüber gesprochen wird, dass sie so viele Stimmen kriegt, finde ich, ist auch eine Form von Normalisierungsdiskurs. Also es wird natürlich immer wieder gesagt, wie furchtbar das ist. Aber letztendlich, was macht das mit Menschen, wenn sie immer hören, also das ist ja ein Fünftel, teilweise gehen die Schätzungen ja noch höher, löst es vielleicht auch so ein Gefühl auf, dann kann ich die ja auch wählen, dann kann es ja irgendwie nicht so schlimm sein oder so. Ne? Also ich finde, die kriegen sehr viel Raum durch diese Umfragegeschichten. Mich ärgert das eigentlich wirklich.
Wenn es noch irgendeinen Aspekt gibt von der Tagung, irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist, wo du denkst, das ist total wichtig, dann können wir das gerne nochmal aufgreifen.
Also ich würde, glaube ich, gerne nochmal sagen, dass ich diese Tagung gut fand. Ja, dass ich dann schon da auch nochmal drüber nachdenke oder auch nochmal überlege. Und ich fand dieses Rahmenprogramm auch toll. Also ich fand es gut, dass wir nicht nur über Kolonialismus, also auch über diese Konkurrenz oder muss es eine Konkurrenz sein oder ist es eine Konkurrenz gesprochen haben, sondern dass es diese Exkursionen davor gab, wo man auch sieht, was passiert eigentlich oder wo fehlt vielleicht auch noch was. Wie sieht das irgendwie praktisch aus? Was machen eigentlich Menschen, die an Kolonialismus erinnern? Das fand ich toll. Also ich gehörte auch zu denen, die dann im Anschluss nach Neuengamme gefahren sind. Das fand ich auch nochmal sehr gut. Also das ist, glaube ich, auch ein Weg. Das ist ein guter Weg, so nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch nochmal zu sehen, wie sieht es in der praktischen Umsetzung aus. Und natürlich ist Hamburg ideal auch mit, wenn man über Kolonialismus sprechen will, mit dem Hafen und allem. Und das fand ich war sehr schön. Hat mich sehr gefreut und auch fand ich auch sehr, ja, hat mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben.
Dann vielen Dank dir für die Einblicke in deine Arbeit.
Danke auch.
Das war die zweite Folge des Podcasts zur Blickwinkel-Tagung, die am 19. und 20. Juni 2023 in Hamburg stattgefunden hat. In der dritten und letzten Folge dieses Podcasts spreche ich mit Professor Jürgen Zimmerer. Ich bin Azadeh Peshman. Danke fürs Zuhören. Der Podcast zur Blickwinkel-Tagung ist eine Produktion von Cousin Productions.